Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute alle hier seid. Schön, dass ihr alle bei diesem J-Squad-Gottesdienst seid. Und so wie David gesagt hat, muss ich euch leider enttäuschen, dass ihr schon die guten Predigten zum Thema Heiliger Geist und zum Thema Jesus verpasst habt. Aber dafür geht es heute um Gott, den Vater. Und das passt auch eigentlich ziemlich gut zu unserer aktuellen Predigtreihe. Ein Jünger Jesu ist einer, der Gott, unseren Vater, kennt. Und ich glaube, wer versteht und verinnerlicht, dass Gott sein Vater ist, dass das alles in unserem Leben verändert. Ich glaube, das verändert, wer unsere Identität. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass Gott unser Vater ist, verändert das unser Gottesbild. Ich glaube, das verändert, wie wir beten. Ich glaube, das verändert unsere Beziehungen und auch ganz unser tägliches Leben. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, darüber zu reden, über Gott, unseren Vater im Himmel. Und der erste Punkt, den ich sagen möchte, auf den ich eingehen möchte, ist: Gott, unser Vater, gibt uns Identität, Würde und Liebe. Und ja, ich habe euch dafür direkt eine Bibelstelle mitgebracht, die im 1. Johannes steht. Und da steht: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ja, diese Bibelstelle sagt, glaube ich, schon sehr viel darüber aus, was unsere Identität ist. Denn wir sind keine Waisen, wir sind keine random Menschen, die in diese Welt irgendwie gesetzt worden sind. Wir sind keine Namenlosen, wir sind Kinder, wir sind angenommen, wir sind gewollt und wir sind geliebt. Das ist unsere Identität. Unsere Würde hängt nicht von Leistung ab, von Aussehen oder von Erfolg, sondern einfach nur davon, wer unser Vater ist. Und ich habe dazu ein Beispiel. Wir fliegen ja ab und zu nach Portugal, weil meine Oma da wohnt. Und wenn wir dann am Flughafen sind, weiß ich noch, als ich ein kleines Kind war und ich hatte natürlich keinen Plan, was ich da am Flughafen machen muss. Und wenn ich angesprochen werde oder irgendwie, ich muss jetzt mein Ticket vorzeigen oder so, dann war ich immer so: Ja, Papa hat das. Mein Vater hat das, der weiß Bescheid, der macht das, der weiß, wo wir jetzt hin müssen, der hat das Ticket, der kann das jetzt vorzeigen und so weiter und so fort. Und dass wir am Ende fliegen konnten, hing nicht davon ab, dass ich das schon wusste als Kind oder so, sondern es hing einfach nur davon ab, dass ich wusste: Ey, das ist mein Papa und der weiß Bescheid. Und das befreit uns, glaube ich, von Druck, sich ständig beweisen zu müssen. Ein stabiles Selbstwertgefühl ruht auf Gottes Liebe und nicht auf menschlicher Anerkennung. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht: Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und ich glaube, dass einige Christen, und ich beziehe mich da selber ganz doll mit ein, manchmal unterbewusst im Leistungsdenken ein bisschen verankert sind. In dem: Ich muss jetzt alles richtig machen, damit Gott dann mich liebt und damit ich mich dann so richtig Kind Gottes nennen kann und so. Aber die Sache ist, wenn Gott unser Vater ist, wenn das unsere Identität ist, dann liebt er uns vor jeder Leistung. Vor allem, was wir überhaupt tun können und getan haben. So wie ein Vater liebt, sein Neugeborenes liebt, das noch überhaupt nichts gemacht wurde. Sein Neugeborenes, was noch gar nichts tun kann, so liebt uns der Vater auch, noch bevor wir irgendetwas tun können. Und ich glaube, das kann uns befreien davon, von irgendwelchen Schuldgefühlen, von Angst oder auch von religiösem Druck. Die Pharisäer zur Zeit von Jesu haben das nicht so sehr verstanden. Sie kannten nur das Gesetz und haben, damit sie das Gesetz auf jeden Fall einhalten, da noch Gesetze drumherum gebaut und stellten da noch mehr Regeln drumherum auf. Aber Jesus zeigt uns ein ganz anderes Bild. Ein Bild, dass wir eben nicht in Gesetzlichkeit verdammt sind, sondern dass wir durch ihn Liebe und Verbundenheit haben. Gerade auch zu Sündern, gerade auch, wenn wir sündigen. Und wenn wir diese Liebe und Annahme Gottes verstehen, dann merken wir auch: Wir sind nicht alleine. Wir gehören zu einer größeren Gemeinschaft, einer geistlichen Familie. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Gott, unser Vater, heißt automatisch, dass wir eine geistliche Familie haben. In Epheser 4, Vers 6 steht: Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wenn Gott unser Vater ist, dann heißt das, dass die Person, die jetzt gerade links neben dir sitzt und jetzt gerade rechts neben dir sitzt oder hier gerade im Raum ist oder egal wo in der Welt, in Deutschland, weltweit, das sind hier alles Geschwister im Glauben. Gott ist unser aller Vater. Und ich weiß nicht, ob ihr mit Geschwistern aufgewachsen seid. Vielleicht seid ihr natürlich als Einzelkind ausgewachsen, dann könnt ihr es vielleicht nicht so sehr verstehen. Aber ich hatte ja meine drei Geschwister, zum Beispiel meine Schwester. Und wir haben uns nicht immer gut verstanden. Wir haben uns manchmal gestritten, manchmal wollten wir, keine Ahnung, ich wollte vorne sitzen und Debbie wollte vorne sitzen, meine Schwester. Und dann haben wir uns darum gestritten. Aber in den wichtigen Dingen steht man zusammen. Wenn es darauf ankommt, steht man zusammen. Freude, Trauer, Hilfe, alles wird geteilt. Und wenn Gott unser Vater ist, heißt das, dass wir als geistliche Familie ebenso das tun können. Es bedeutet weniger Konkurrenz zueinander, sondern Annahme und Vergebung. Eine Gemeinschaft, wo du kein Einzelkämpfer bist in dem Struggle gegen die Sünde oder ein anderes Problem, sondern wo wir zusammenstehen dürfen. Und weil wir zu dieser Familie gehören, können wir uns auch trauen, Gott wirklich persönlich zu begegnen. Weil Gott ist kein ferner Herrscher, sondern unser Vater, der zuhört und für uns sorgt. Und das ist der nächste Punkt. Gott, unser Vater, ist persönlich und das darf uns Sicherheit und Vertrauen bieten. Ich finde das ganz interessant. Als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir denn beten, hat uns Jesus ein Gebet gegeben, das mit Worten beginnt, die ich nicht erwartet hätte. Wir alle kennen das Vater unser und es beginnt mit unser Vater im Himmel. Und ich finde das so faszinierend, weil Jesus hätte da alle möglichen Anreden von Gott nehmen können. Er hätte sagen können, Jahwe im Himmel oder Adonai oder Herrscher oder König oder so viele andere Worte, die wir für Gott haben. Aber Jesus sagt, wir sollen ihn als unser Vater ansprechen. Und das ist eine ganz persönliche, direkte Perspektive. Das ist keine unklare Kraft oder kein ferner Herrscher irgendwie, sondern es ist ganz persönlich und nah. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr manchen Politikern begegnet würdet, wenn ihr jetzt vielleicht Angela Merkel sehen würdet, ob ihr da so einen gewissen Respekt vor hättet. Vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, weil ihr mit Politik nicht so auf dem grünen Hut seid. Dann vielleicht ein anderes Beispiel, wenn ihr vielleicht Cristiano Ronaldo, der Profi-Fußballer, treffen würde, dann hätte man ja so einen gewissen Respekt davon, würde denken, boah, okay, der ist schon eine Legende, der hat schon eine Menge krasse Tore geschossen. Aber das Schöne ist, dass wir nicht diese Distanz brauchen und nicht sagen müssen, okay, irgendwie, ich kann ihm nicht ganz nahe kommen, weil der ist auf einem anderen Level, sondern wir dürfen ganz persönlich Gott unseren Vater nennen. Wir brauchen keine Distanz zu ihm. Und ich glaube, dadurch verändert sich auch, wie wir beten, weil dann Gebet zu einer echten Begegnung wird. Gebet ist dann keine Pflicht zu einem fernen Etwas, zu einer fernen Herrscher oder so, sondern eine ganz persönliche Nähe. Und ich weiß natürlich nicht, wie eure Väter waren. Wir leben in einer Welt, wo manche Väter ihre Kinder verlassen. Wir leben in einer Welt, wo manche Väter alkoholisiert vielleicht ihre Kinder schlagen oder in anderen Aspekten nicht gut sind. Aber ich möchte dir zusprechen, dass wenn wir hier von Gott, unserem Vater, reden, dass das alles nicht der Fall ist. Weil Gott ist nicht in dieser gefallenen Welt, ist nicht diese gefallene Welt, sondern Gott ist perfekt. Und wenn er von Liebe spricht, wenn er von Annahme spricht, dann gilt das grundsätzlich. Dann gilt das, dass er uns nicht verlässt. Dann gilt es, dass er nicht weg ist. Und dieser perfekte Vater, dem dürfen wir ganz persönlich nahe kommen. Wir dürfen da ganz ehrlich und echt vor Gott treten. Ich habe euch da ein paar Ausschnitte aus dem Psalm mal mitgebracht, die kannst du gerne anwerfen. Und das sind jetzt alles Psalmen, die David geschrieben hat, ein paar random Stellen jetzt mal rausgesucht. Aber das Schöne finde ich, dass auch David ganz persönlich vor Gott kommt. Er sagt, hilf mir, mein Gott. Er ist ganz persönlich und ganz echt, kommt zu Gott und sagt, wie lange willst du mich noch vergessen? Ich glaube zwar nicht, dass Gott ihn vergessen hat, aber er kommt ganz echt vor Gott, im Gebet zu Gott. Er schreit zu Gott. Er sagt, mich, du, da ist keine Distanz zwischen. Und das möchte ich euch auch ermutigen, wenn ihr im Gebet seid, sprecht mit Gott, sprecht mit einem Vater, der euch zuhört und nicht verstellend mit, ja, aber Gott ist ja gut, das heißt, ich darf ihm jetzt nichts vorwerfen, sondern seid ganz echt.
Und wenn Gott Vater ist, dann heißt es auch, dass wir nicht ausgeliefert sind, selbst wenn das Leben unsicher ist. Weil Gott ist da. Ein Vater sorgt, er beschützt und er führt uns, auch wenn wir das nicht verstehen können. Hab da noch ein anderes Beispiel, auch wieder Flughafen. Und zwar sind meine Eltern immer, haben sich immer sehr früh vorbereitet und gesagt, ja, der Flug geht um 12, wir müssen um 9 los, damit wir den auf jeden Fall kriegen. Und ich als Kind habe mich immer gefragt, wieso so früh? Also der Flug geht um 12, ich meine, wenn wir da um 11:30 oder vielleicht um 11 dann da sind, dann reicht das doch. Das ist doch alles viel, viel zu früh. Und habe da nicht ganz verstanden, wieso meine Eltern mich da so geführt haben. Aber ich muss sagen, dass ich das erst letztens tatsächlich erlebt habe, dass ich dann mit meiner Mutter auch zum Flieger musste. Und durch ein paar Gründe, unter anderem dann Zugausfälle, wir hatten noch ein bisschen Deutsche Bahn, also danke an die Deutsche Bahn, wir kennen die schöne Pünktlichkeit. Und aus ein paar anderen Gründen kamen wir dann gerade noch sehr knapp rechtzeitig. Gerade als wir durch die Sicherheitskontrolle im Flughafen dann waren, war dann der letzte Call für unser Gate. Und wären wir 10 Minuten später gekommen, hätten wir dieses Flugzeug nicht mehr bekommen. Hätte die Sicherheitskontrolle 10 Minuten länger gedauert oder der Zug noch 10 Minuten mehr Verspätung gehabt, dann wäre das vorbei gewesen. Ich glaube, das kann uns helfen, eine Perspektive zu schaffen, dass Gott als unser Vater sich um uns sorgt und uns führt, auch wenn wir das vielleicht manchmal noch nicht nachvollziehen können, noch nicht ganz verstehen können, aber er gibt uns Sicherheit. Und deswegen kannst du gerade inneren Frieden beanspruchen, wenn du dich in Krisen befindest oder wenn du dich im Gebet befindest. Gerade dann kannst du diesen inneren Frieden beanspruchen, den ich übrigens dann auch auf dem Hinweg beansprucht habe, als ich von den ganzen Ausfällen gehört habe und gedacht habe, ey Gott, bitte hilf uns, dass wir das noch schaffen. Aber dann können wir beanspruchen, Gott, unser Vater, sorgt und beschützt uns und ich brauche mich nicht zu fürchten. Und genauso wie ein Vater halt für uns sorgt und uns leitet, so erzieht er uns auch manchmal. Liebe bedeutet nämlich nicht nur einfach Schutz, sondern auch Herausforderung und Korrektur. Und das ist unser vierter Punkt. Gott, unser Vater, erzieht uns. Ich habe euch eine herausfordernde Stelle mitgebracht, weil das ist etwas, über das man ja nicht so gerne redet. Man redet ja gerne darüber, dass Gott uns liebt und da ist und für uns ist. Aber dass Gott uns erzieht, ist auch eine Perspektive, die auch wahr ist und über die wir auch einiges in der Bibel lesen. Und in Hebräer 12 steht dazu, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Also eine wirklich herausfordernde Stelle. Aber ich glaube, was uns daran ganz gut gezeigt wird, ist, dass Gottes Liebe nicht nur so ein wohlig, schönes, alles gut Gefühl ist, sondern auch formend sein kann. Erziehung bedeutet Herausforderung, Korrektur und Wachstum. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Meine Schwester, als sie noch relativ klein war, ist gerne Fahrrad gefahren und hat das auch gerne freihändig gemacht. Das hat sie sogar ganz gut hinbekommen. Und dann wollte sie aber noch so das nächste Level versuchen und hat gesagt, so, freihändig und jetzt auch noch blind. Lass uns das mal versuchen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist leider nicht so gut ausgegangen. Dann haben wir leider eine Delle in das Auto von unserem Nachbarn reinbekommen. Und wäre unser Vater da gewesen und hätte das gesehen, dass das jetzt Debbie hier vorhat, dann hätte er wohl sicherlich gesagt, nein, mach das nicht, das ist nicht gut, du sollst das nicht tun. Er war leider gerade nicht da, wir können ja auch nicht 24/7 da sein. Das Schöne an Gott ist ja, dass er 24/7 da sein kann. Aber das zeigt uns, dass Erziehung wichtig ist, auch Grenzen zu setzen und auch Dinge jetzt aufzuzeigen, die nicht gehen. Ein anderes Beispiel wäre auch einfach, dass man nicht so viele Süßigkeiten essen darf. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, dass man natürlich nicht so viele Süßigkeiten essen darf, aber wenn man viele isst, dann kann es ja manchmal passieren, dass man sich dann übergeben muss und andere Sachen, die auch nicht so schön sind. Und wenn man dann Eltern hat, die einen davon abhalten und sagen, darauf achten, dass man nicht zu viel Zucker oder andere Sachen zu sich nimmt, dann ist das sehr, sehr gut. Auch wenn man da selber keinen Bock drauf hat auf eine Anführungszeichen strafende Hand, wie sie dann wirken kann. Weil die Sache ist, wenn Gott uns nicht erziehen würde, wären wir dann überhaupt Kinder Gottes? Und dazu geht diese Stelle noch direkt weiter. Kannst genau zur nächsten Folie. Und da steht dann, wenn Gott euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er zieht uns so, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ich glaube, Wachstum entsteht durch Herausforderungen. Und Herausforderungen, da möchte ich euch ermutigen, auf Herausforderungen zuzulaufen. Ich möchte dich ermutigen, deinen nächsten Schritt auf deinem Glaubensweg zu gehen. Ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist. Kannst du Gott fragen oder vielleicht die Leute in einer Kleingruppe, wenn du in einer bist. Aber es gibt so Punkte, wo man manchmal sagt, da habe ich jetzt gerade nicht so viel Lust drauf oder das finde ich gerade herausfordernd, aber es ist gut, es trotzdem zu machen. Zum Beispiel Bibel lesen. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich habe jedes Mal, jeden Tag immer volle Kanne Bock auf Bibel lesen. Das finde ich unglaublich fantastisch. Aber ich weiß, dass es mir manchmal schwerfällt, Bibel zu lesen, jeden Tag. Aber ich weiß, dass es gut ist. Das ist eine Herausforderung manchmal für mich, aber es ist gut, das trotzdem zu machen. Und jetzt auch nicht nur so im Glaubenssinne, sondern allgemein. Wir haben Talente und Begabungen von Gott bekommen und ich möchte euch ermutigen, auch diese zu nutzen. Das ist herausfordernd, weil man da Zeit rein investiert. Das ist herausfordernd, weil vielleicht, ja, konnte man das mal so ein bisschen, aber so wirklich gut kann man das ja nicht. Aber ich ermutige euch, da trotzdem reinzugehen. Zum Beispiel, ja, ich meine, wir hatten jetzt die Kinderraumumbauten oben und vielleicht kannst du gar nicht so viel handwerklich, aber ich ermutige dich, trotzdem in eine Herausforderung zu gehen und zu sagen, ich möchte trotzdem mithelfen. Das Team hat übrigens trotzdem immer mal wieder neue Projekte, also ihr könnt euch gerne bei Gunther melden. Aber das soll jetzt natürlich nicht nur dafür gelten, sondern für alle möglichen Punkte. Wir haben Dekoration hier, wir haben Leute, die im Lobpreis ein Instrument lernen. Auch das ist herausfordernd, das ist nicht immer leicht, aber wenn man sowas lernt, dann kann nur dadurch Wachstum entstehen. Und deswegen ist Leid und Korrektur auch Teil eines göttlichen Lernwegs. Ja, ein nicht so göttlicher Lernweg, aber auch ein Lernweg war zum Beispiel, dass ich immer in Informatik, beim Abitur habe ich den Informatik-Leistungskurs genommen. Und ich hatte mich da vorher schon relativ viel mit Computern beschäftigt. Ich habe auch schon so einen Ticken mal programmiert gehabt. Aber ich weiß, dass ich nie so intensiv gelernt hätte, richtig zu programmieren, wenn ich damals nicht den Informatik-Leistungskurs gehabt hätte, der mir Druck gemacht hat, dass ich jetzt lernen muss, damit ich diese Prüfung schaffe. Das war herausfordernd, weil auf manche Punkte hat man da nicht so viel Lust oder es ist schwer, aber es hilft. Und dadurch bin ich sehr viel besser darin geworden, was ich sonst niemals geworden wäre, wenn ich das nur so als Hobby, ich mache das mal ab und zu, wenn ich da Lust zu habe, gemacht hätte. Ja, und all diese Erfahrungen, Liebe, Familie, Vertrauen und der letzte Punkt, Erziehung, den wir gerade gemacht haben, führen uns zu etwas Großem. Und zwar einer Perspektive, die über unser jetziges Leben hinausgeht. Der fünfte Punkt ist, Gott, unser Vater, bedeutet Zukunft. Und da gibt es auch eine sehr schöne Stelle im Römerbrief. Da steht, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn Gott unser Vater ist, dann bedeutet das Zukunft. Das heißt, wir sind die Erben seines Reiches. Das ist hier eine Versprechung, die hier gemacht wird. Das Leben, was wir jetzt gerade hier leben, ist nicht alles. Wir haben eine bleibende Heimat beim Vater. Das ist eine Perspektive über unsere 100 Jahre, die wir vielleicht auf dieser Erde hier leben, hinaus. Eine tief verwurzelte Hoffnung, die wir dann selbst angesichts von Tod und Leid haben können. Ich meine, man kann sich viele Sorgen machen. Wir können sich Sorgen machen, was ist, wenn womöglich ein aus den Kriegen, die es aktuell gibt, ein dritter Weltkrieg entwickelt. Man kann sich Sorgen machen, was ist, wenn das Geld aktuell nicht mehr passt für diesen Monat. Ich meine, alle Lebensmittel werden teurer. Und man kann sich über so viele andere Sachen Sorgen machen. Die Gewissheit ist aber, dass wir wissen, dass wir spätestens im Himmel uns diese Sorgen nicht mehr machen zu brauchen. Dass wir eine Ewigkeit haben, wo wir diese Probleme nicht mehr haben werden. Wir können zusammenstehen, wenn wir Familienmitglieder verlieren. Wir können zusammenstehen in all den Punkten, wo wir herausgefordert sind, wo wir in Schwierigkeiten sind. Und durch Gott, unseren Vater, gibt es diese Perspektive. Sind wir diese Erben nach dem Tod? Und das ist das Versprechen, was wir haben. Wir werden am Ende alle Geschwister wiedersehen, egal was hier noch passieren wird, egal wie es uns noch gehen wird, egal wie knapp der Monat aussieht, wir werden uns wiedersehen können. Ja, und deswegen möchte ich diese Punkte nochmal wiederholen, weil ich die einfach unfassbar gut finde. Weil das sind alles diese Punkte, die sich einfach verändern. Der erste Punkt, Gott, unser Vater, gibt uns Identität. Wir sind nicht mehr davon abhängig, was wir tun, sondern wir sind einfach nur abhängig davon, wer unser Vater ist. Der zweite Punkt, Gott heißt geistliche Familie. Wenn Gott unser Vater ist, sind wir hier alle Geschwister, die sich gegenseitig helfen können, wenn man umzieht, die sich gegenseitig helfen können, wenn man herausgefordert ist, die sich gegenseitig helfen können in allen Dingen. Deswegen ermutige ich euch, auf jeden Fall Teil einer Kleingruppe zu sein, weil man da nochmal in Gemeinschaft sehr viel tiefer in die unterschiedlichen Themen einsteigen kann. Der dritte Punkt war, Gott, unser Vater, ist persönlich. Keine ferne Macht, sondern jemand, mit dem wir ganz persönlich reden können. Jemanden, den wir als unser Vater ansprechen sollen. Zwischen all den Worten als unser Vater. Vierte Punkt war, Gott, unser Vater, erzieht uns in Herausforderungen. Das bedeutet, wir dürfen auf Herausforderungen zulaufen. Und auch wenn uns manche Dinge manchmal nicht so passen, wenn wir etwas beten und da keine Gebetserhörung stattfindet, Gott also nicht Ja zu deinem Gebetsanliegen sagt, sind es trotzdem gute Dinge, die passieren. Und Gott hat den besten Plan und wir leben leider auch noch in dieser gefallenen Welt. Und der letzte Punkt war, dass Gott unser Vater auch Zukunft bedeutet, weil wir in seiner Familie sind und er, genau, das Lobpreisteam darf schon langsam nach vorne kommen, und er, ja, wir dadurch seine Erben sind und am Ende dann seine Ewigkeit bei ihm verbringen. Und das sind so viele schöne Aspekte. Ich weiß nicht, welcher Aspekt dich am meisten angesprochen hat. Wir gehen gleich nochmal in eine Lobpreiszeit und du kannst ja nochmal nachklingen, wo du gerade stehst, wo vielleicht dein nächster Schritt im Glauben ist, du vielleicht stehst und ihn vielleicht noch nicht persönlich erlebst oder vielleicht noch nicht so viel in Gemeinschaft mit anderen Christen bist oder vielleicht in einem dieser anderen Punkte da noch nicht diese Perspektive hast, dann darfst du da auch für dich beten lassen, vielleicht auch einfach deinen Nachbarn oder komm einfach vor Gott, komm einfach in Anbetung und erlebe, dass Gott unser Vater ist, der für uns da ist. Ich bete noch zum Abschluss. Danke, Jesus, dass du bei uns bist. Du hast uns versprochen, dass du bei uns sein wirst. Du hast uns deinen Heiligen Geist geschenkt als eine Eingabe, die wir nutzen dürfen. Als jemand, der uns hilft, als jemand, der uns tröstet, wenn es uns nicht gut geht. Du bist jemand, der uns erziehen möchte. In schwierigen Situationen dürfen wir trotzdem wissen, dass du den besten Plan hast, dass du den besten Weg hast, dass wir dadurch wachsen dürfen. Du bist unser Vater, zu dem wir ganz persönlich kommen dürfen. Das ist eine ganz persönliche Person, zu der wir jederzeit kommen dürfen, mit egal was wir haben. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns das ermöglicht hast. Dass du uns das ermöglicht hast, was uns andere nicht ermöglichen können. Amen.